Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Port Magazin Nummer 97. Diesmal begeben wir uns in die Welt der Cloud, also des Konzepts der externalisierten Speicherung, Bearbeitung und Berechnung von Daten. Die Cloud, wie ich sie meine, die hängt nicht am Himmel, sondern die ist ganz ohne Sonnenlicht in Rechenzentren auf der ganzen Welt eingesperrt und brummt da vor sich hin. Und eins dieser Rechenzentren, das brannte kürzlich mit Folgen sogar für Spiele. Eine andere Cloud, eine für Games, die steht kurz vor der Insolvenz oder ist praktisch total pleite. Und eine weitere hat kürzlich die Preise verdoppelt. Außerdem, die Gamescom 2021 bekommt ein Hybridkonzept, findet also zum gewissen Teil physisch statt in Köln. Die Embracer-Gruppe, die füllt ihre Kriegskassen mit hunderten Millionen Euros. Und es gibt zwei kleine Nachträge zum Magazin Nummer 96. Viel Spaß mit dieser Sendung. Nachtrag zum Magazin 96, Errata und GTA Bugfix Update. Zunächst möchte ich zwei Sachen aus dem vergangenen Magazin Nummer 96 ansprechen. Zum einen habe ich beim Bericht über die neuen Eigentümer von Headup Games mehrmals von Gothenburg in Schweden gesprochen. So, wie ich den Ort halt auch im englischen Internet las. Das ist aber nur so halb richtig, denn in Deutschland hat dieser Ort einfach einen anderen Namen. Es geht um Göteborg. Der Name dürfte auch viel mehr Leuten etwas sagen. Danke an Armin aus Österreich für den Hinweis, ich habe das einfach nicht bemerkt. Außerdem meldete sich Josh bei mir und wies mich, bevor ich es selbst bemerken konnte, auf eine Entwicklung in der Story zum GTA Online User Patch aus der letzten Folge hin. Danke an Josh also hierfür und kurz zur Erinnerung schnell nochmal eine kleine Zusammenfassung. Im Magazin 96, da habe ich vom Hacker-Tüftler namens Tost berichtet, der bei der PC-Version von GTA Online sehr lange Ladezeiten hatte und bemerkte, dass sich sein System währenddessen sehr seltsam verhält. Minutenlang ist da nur ein Prozessorkern voll ausgelastet, während kaum Daten gelesen, geschrieben oder aus dem Netz geladen werden. Was ist da los? In einem Blog-Eintrag beschrieb Tost dann sehr genau, wie er den schuldigen Prozess ausmachen konnte und wie er schlussendlich auf das Problem gestoßen ist. Ein, naja, schludrig programmierter Überprüfungsprozess, der sorgte dafür, dass sich sein PC viele Minuten lang an einer Itemliste des Spiels abarbeitete, die in wenigen Sekunden eingelesen sein sollte. Es gelang Tost dann sogar, das Problem für ihn zu beheben und sein Blog-Eintrag sorgte in der Szene durchaus für Aufsehen und ich spekulierte noch, wie Rockstar Games darauf reagieren würde. Das Studio zückt ja immer gern die Anwälte, wenn sich jemand in deren Code zu schaffen macht. Aber in dem Fall zückte Rockstar Games das Scheckbuch. Wie Tost am 15. März berichtete, habe er von Rockstar Games die Info bekommen, dass es bald einen offiziellen Fix für das Problem geben würde, was er identifiziert und gelöst hat. Außerdem habe man ihm eine Belohnung von $10.000 versprochen. Die gibt es eigentlich nur im Rahmen eines Prämienprogramms für das Aufspüren von Sicherheitslücken, doch Rockstar macht hier eine Ausnahme. Und am 16. März dann erschien das Update 1.53 für GTA 5 und das bringt einen Patch für die langen Ladezeiten von GTA Online für PC mit, sogar mit einem kleinen Hinweis auf Tosts gute Arbeit. Die Geschichte ging also geradezu märchenhaft gut aus. Alle haben gewonnen. Die Spieler, Rockstar, Tost, was für eine schöne Sache. Feuer bei Cloud-Rechenzentrum in Straßburg. Spieleserver betroffen. In der Nacht zum Mittwoch, den 10. März, kam es in Straßburg in einem Rechenzentrum des französischen Cloud-Hosting-Anbieters OVH zu einem Großbrand. Eines der vier dortigen OVH-Rechenzentren vor Ort wurde dabei zerstört, ein anderes beschädigt. Am frühen Morgen des 10. März war der Brand gelöscht. Eine Gefahr für die Bevölkerung soll nicht bestanden haben, es wurde niemand verletzt. Wohl aber kam es zu Ausfällen der OVH-Server vor Ort und damit auch zu starken Beeinträchtigungen für deren User. Zeitweise waren bei diesem Vorfall alle vier Straßburger OVH-Rechenzentren offline und bis zu heute ist der Status quo nicht wiederhergestellt. Kein Wunder, wenn ein kaputtes Rechenzentrum voller Server abbrennt, dann ist das kein trivialer Schaden. OVH ist schließlich einer der größten Internet- und Cloud-Anbieter der Welt, mit 27 Rechenzentren verteilt über den ganzen Globus. Da ist der kurzzeitige Ausfall von vier Stück schon dramatisch und der langfristige Ausfall von zweien nicht weniger schlimm. Wie InfoSecurityMagazine.com berichtet, wären durch den Brand ursprünglich 3,6 Millionen Webseiten auf 464.000 einzigartigen Domains offline gegangen. Hauptsächlich betroffen seien dabei Seiten mit der französischen .fr-Domain gewesen. Der Ausfall betraf fast 2% aller .fr-Webseiten. Unter den betroffenen Seiten sei auch die Website der britischen Kfz-Zulassungsbehörde gewesen, eine Seite des polnischen Finanzombudsmanns oder Webseiten französischer Behörden. Ein positiver Effekt am Rande, laut dem Antivirus-Softwarehersteller Kaspersky Lab betraf der Ausfall auch einige Cybercrime Online-Gruppen. Es erwischte etwa ein Drittel aller auf OVH-Servern gehosteten Online-Kriminellen, die Kaspersky in diesem Zusammenhang beobachtet, sagen sie. Aber auch Games hat es hier erwischt. Konkret sind da 25 Server der Online-Survival-Sandbox Rust betroffen. Das teilte Entwickler Facepunch Studios am 10. März auf Twitter mit. Es sei hierbei zum Verlust von Daten gekommen und später präzisierte Facepunch die Aussage, konkret sei der Fortschritt der einzelnen Spielerprofile auf diesen 25 Servern verloren gegangen. Auch anderswo, etwa bei der Schachplattform LeeChess, gab es Ausfälle. Dort gingen jedoch nur 24 Stunden an Spielhistoriendaten verloren. Auf der Website von OVH gibt es einen sehr ausführlichen, täglich aktualisierten Beitrag, der den Status des Wiederaufbaus aufzeigt und der auch darüber informiert, wie viele Mitarbeiter konkret an welchen Serverinstanzen arbeiten. OVH hat derweil Teile der Serveranlage den Polizeibehörden und Gutachtern ihres Versicherers zur Untersuchung übergeben. Konkret scheint der Brand im unterbrechungsfreien Stromversorgungssystem der Anlage entstanden zu sein. Warum, ist noch nicht ganz klar. Interessant ist, wie sich der Vorfall auf das Geschäft des Cloud-Anbieters auswirken wird, denn wie Data Center Dynamics berichtet, seien viele Kunden überrascht gewesen, dass sie gar keine Backups von OVH erhalten haben und dass es in ihrer Verantwortung lag, sich gegen solche Eventualitäten abzusichern. OVH-Gründer Octave Klabar meint dazu, Zitat, einige Kunden haben nicht wirklich verstanden, was sie gekauft haben. Zitat Ende. Zukünftig will Klabar nun zunächst die Betriebssicherheit in den Rechenzentrum wiederherstellen und erhöhen und außerdem langfristig doch Backups für seine Kunden anbieten, einfach weil sie das anscheinend erwarten. Cloud Gaming. Anbieter Blade steht vor Insolvenz. Wenn wir schon beim Thema Cloud sind, Blade, ein in Frankreich beheimateter Anbieter des Cloud-Gaming-Dienstes Shadow, steht vor massiven Problemen. Konkret scheint es der Serveranbieter 2CRSI zu sein, der das Unternehmen finanziell in die Knie zwingt. Dieser IT-Dienstleister veröffentlichte am 3. März eine Pressemitteilung, in der er aufzeigt, dass Blade dem Unternehmen noch über 3 Millionen Euro schulde. Deshalb würde man von Blade genutzte Server im Gesamtwert von über 30 Millionen Euro wieder zurückführen und damit anderen Kunden zur Verfügung stellen. 2CRSI bezieht sich hierbei übrigens auch auf die aktuell weltweit dramatisch gestiegene Nachfrage nach Mikrochips, speziell Grafikkarten. Das habe die Preise im Markt nach oben getrieben und andere Kunden haben bereits großes Interesse an den Servern bekundet, die derzeit noch von Blade genutzt werden. Ihr werdet es sicherlich bemerkt haben, aktuell sind Grafikkarten absolute Mangelware im Revier. Selbst gebrauchte Mittelklassekarten von anno dazumal, also 3-4 Jahre alt, die sind heute mehr wert als damals als Neuware. Das liegt an vielen Faktoren, an einem neuerlichen Kryptoboom und für diese Kryptowährungen braucht man Grafikkarten, um da neue Währung zu minen. Es liegt auch an einer allgemeinen Knappheit von Mikrochips. Der Bedarf weltweit ist dramatisch höher als das Angebot. Dazu kommt, dass es auch bei Zulieferern der Chipbranche Engpässe bei speziellen Chemikalien für die Chipherstellung gibt. Dazu kommt auch noch eine Rekorddürre in Taiwan, wo mit TSMC einer der größten Chiphersteller der Welt sitzt. Und für dieses Geschäft braucht man Wasser, viel Wasser. Ganz zu schweigen von Logistikproblemen, bedingt durch die Covid-Pandemie, welche die Containerpreise weltweit steigen ließen. Für alles, was mit Mikrochips und konkret mit Grafikchips zu tun hat, herrscht aktuell eine unfassbare Notlage, die alle Planungen über den Haufen wirft. Und diese außergewöhnliche Situation scheint der Tropfen gewesen zu sein, der das Fass für Blade zum Überlaufen brachte. Am 2. März begann das Pariser Handelsgericht mit dem Insolvenzverfahren. Am Tag darauf meldete der US-Arm von Blade ebenfalls in Kalifornien Insolvenz an. Und am Tag darauf gab es auf der Website zum Cloud-Gaming-Dienst Shadow eine Mitteilung und die ist dann fast schon übertrieben positiv. Die solltet ihr euch eigentlich mal durchlesen, weil das echt krass ist, wie hier ein Unternehmen sich präsentiert, das gerade Insolvenz angemeldet hat. Ein Neubeginn für Shadow sei in Sicht. Der Dienst würde eine neue Ära beginnen, nachdem er Opfer seines eigenen Erfolgs gewesen ist. Man arbeitet daran, das Unternehmen neu zu strukturieren und sich von der Last der Schulden zu befreien. Sein Cloud-Dienst will Blade erstmal weiter anbieten und aus den FAQ zu den ganzen Details kann man auch deutlich herauslesen, dass Blade hier hofft, einen Käufer für sein Unternehmen zu finden. Und das ist auch irgendwie klar, der Cloud-Markt ebenfalls dürfte sich in den kommenden Jahren, genau wie der Rest der Spielebranche, noch deutlich konsolidieren. Cloud Gaming. Nvidia macht Premium Cloud Angebot teurer. Am 18. März kündigte der Grafik- und KI-Chip-Hersteller Nvidia ein paar Änderungen für sein Game-Streaming-Angebot GeForce Now vor. Zunächst freut man sich über bald 10 Millionen registrierte User im zweiten Jahr des Dienstes. Dann gibt es noch ein paar technische Änderungen und neue Spiele, die dazu gekommen sind. Dann würde man noch eine neue Mitgliedschaft einführen, die sogenannte Priority Membership. Dafür bekommt man bevorzugten Zugang zu freien Cloud-Servern, hat also weniger Wartezeit, wenn man in so ein Spiel steigen will. Man kann länger ohne Unterbrechung spielen und man darf Raytracing oder DLSS-Effekte nutzen, also die ganzen modernen Grafik-Klimbim-Effekte der GeForce-Grafikkarten. Wir erinnern uns, Spiele selbst verkauft oder verleiht Nvidia mit seinem Cloud-Gaming-Angebot nicht. Vielmehr erhält man bei GeForce Now lediglich eine Cloud-Instanz, also ein Stück Rechenpower auf einem dieser Cloud-Server, mit der man halt Spiele aus der eigenen Steam-Bibliothek oder Epic Game Store-Bibliothek spielen kann, sofern das die Hersteller dieser Spiele denn auch zulassen. Die neue Premium-Mitgliedschaft jedenfalls wird $9.99 im Monat oder $99.99 im Jahr kosten. Und sie ist damit doppelt so teuer wie der bisherige Bezahlzugang, die sogenannte Founders-Mitgliedschaft. Und sie bringt exakt keine Unterschiede mit sich. Außer, dass sich der Preis damit effektiv verdoppelt. Die Founders-Mitgliedschaft kostete $4.99 bei identischen Vorteilen. Immerhin, wer bislang Founder, also Gründungsmitglieds-User war, der darf seinen billigen Vertrag auf Lebenszeit behalten, falls er brav weiter monatlich zahlt und seinen Account nicht durch irgendwelches Fehlverhalten beeinträchtigt. Das ist eine nette Geste, lässt mich aber auch irgendwie schmunzeln. Denn der Begriff Founder, also Gründer oder Gründungsmitglied, den verwendet Nvidia seit vielen Jahren schon und immer anders. 2014 etwa, als die neuen Grafikkarten mit Maxwell-Architektur erschienen sind. Das waren damals GeForce, GTX 960, 970, 980 und andere. Da gab es plötzlich ganz neu Founders-Editionen dieser Karten, hergestellt direkt von Nvidia, also nicht von Third-Party-Anbietern wie EVGA, Zotac, MSI, Gigabyte und Co. Früher nannte man sowas Referenzmodell und das gab es ja früher schon. Diese Karten, die direkt vom Chiphersteller kommen und die hatten in der Regel auch meistens diesen nervigen Radiallüfter drauf. Aber Nvidia sagte damals, nee, das ist eine Founders-Edition und die kommt auch früher raus als Third-Party-Modelle und sie wird teurer sein. Für alle halt, die sofort dabei sein wollten. Ein Premium-Early-Access-Modell vielleicht. Okay, und zuletzt drehte Nvidia diesen Founders-Begriff aber wieder in eine andere Richtung. Nvidia stellte etwa kürzlich mit den neuen GeForce Ampere-Modellen, die mit der 30 am Anfang der Produktkennung, also 3060 bis 3090, da stellte Nvidia sehr preiswerte Founders-Modelle vor. Also, die einen wirklich tollen UVP hatten und die nur auf Nvidia.com zu haben sein sollten und die dann auch rasch komplett ausverkauft waren. Third-Party-Modelle waren aus dem Stand deutlich teurer von Anfang an als diese Founders-Modelle. Und die Founders-Karten, die waren offensichtlich nur in einem relativ kleinen Volumen verfügbar. Und eigentlich war es sogar geplant, dass Nvidia ihre Produktion dann auch rasch auslaufen lässt. Diesmal wohl nicht, angesichts dieser beschriebenen ungeheuerlichen Nachfrage nach Grafikkarten. Ich habe den Eindruck, die Founders-Modelle, die schienen hier vor allen Dingen ein Marketingkniff gewesen zu sein, um die Karten vor dem eigentlichen Release als ein größeres Schnäppchen darzustellen, als sie es letztendlich sein würden, mit halt teureren Third-Party-Modellen im Handel, die den allergrößten Teil der neuen GeForce-Grafikkarten ausmachen würden. Aber ach, die aktuelle Chipknappheit wirft all diese Pläne eh gerade lustig über den Haufen. Man kann es derzeit komplett vergessen, sich irgendeine Grafikkarte zum unverbindlichen Preisempfehlungen zu kaufen. Es ist alles ganz furchtbar, ich hoffe einfach nur, es geht irgendwann vorbei. Founder bei GeForce Now jedenfalls, die dürfen sich jetzt tatsächlich über einen handfesten Vorteil freuen und über eine doch eher am Wortsinn bleibende Interpretation des Begriffs Founder. Sie werden hier wirklich mal als Gründungsmitglieder verstanden und für ihre Treue belohnt. Sie sollten sich aber ganz genau das FAQ zu diesem Founders for Life-Status durchlesen, den sie jetzt errungen haben, denn aktualisiert man da seine Bezahldaten nicht rechtzeitig oder begeht einen anderen trivialen Fehler, dann scheint es so, als wäre es sofort vorbei mit diesem Sonderstatus auf Lebenszeit. Spielemesse Gamescom 2021 findet als Hybridmesse statt. Die Kölner Spielemesse Gamescom 2021, die wird einen Verbrennungsmotor und einen Elektromotor samt Batterieversorgung an Bord haben, um CO2-Emissionen und Benzinverbrauch zu senken. Sorry für den Gag. Nein, die Gamescom 2021, geplant für den Zeitraum von 25. bis zum 29. August 2021, wird eine Hybridmesse. Das verkündeten die Veranstalter am 18. März. Und sie meinen damit, dass die Gamescom sowohl physisch in Köln stattfinden wird, als auch digital weltweit, so ein bisschen wie in 2020. Wie im Vorjahr also wird es pandemiebedingt ein Livestream-Programm für Internet-User aus aller Welt geben. Doch auch das Messegelände in Köln wird seine Tore öffnen. Konkret nennen die Veranstalter da die Business Area, also den nicht öffentlichen Teil der Spielemesse, in dem Geschäftspartner, Journalisten, Entwickler, Publisher und Händler miteinander netzwerken können. Dieser Bereich soll im Vergleich zu den Vorjahren weiter vergrößert werden. Außerdem gibt es vor Ort Live-Shows, E-Sports-Turniere, Cosplay-Veranstaltungen und andere Events, die im Internet übertragen werden. Auch sei eine, Zitat, für Gaming-Superfans konzipierte Entertainment Area geplant. Zitat Ende, also wieder ein öffentlicher Teil der Messe mit Anspielmöglichkeiten, sicherlich mit deutlich weniger Besuchern und mit einem neuen Warteschlangenmanagement. Das Konzept erscheint durchaus als okay, schließlich war der Fachbesucherpart der Gamescom in der Prä-Pandemie-Zeit stets der Teil mit der geringsten Menschendichte. Gleichzeitig erscheint der Plan aber auch durchaus optimistisch. Angesichts aktuell steigender Inzidenzwerte und schleppendem Fortschritt beim Impfprogramm frage ich mich ja, wie realistisch das alles am Ende ist und wie interessant diese Businessmesse dann auch für internationale Besucher wirken wird. Da ist die Frage, ob überhaupt aus den anderen Ländern so gerne nach Deutschland gereist werden kann oder gar darf. Vom öffentlichen Teil der Messe ganz zu schweigen, denn da wird das Interesse enorm groß sein. Die Tickets werden sicherlich extrem begrenzt sein. Ich hoffe, man findet da eine salomonische Lösung und lässt nicht nur Influencer rein und wird nicht bloß Opfer von irgendwelchen Bots und Scalpern. Immerhin scheinen sich die Veranstalter hiermit auch wirklich Zeit zu lassen. Fachbesuchertickets gibt es erst ab dem Frühsommer 2021. Für die Öffentlichkeit wurde noch gar kein Verkaufsstart genannt. Es ist also bis dahin hoffentlich Licht am Ende des Covid-Tunnels zu sehen. Zusätzlich zu diesen ganzen Entertainment-Inhalten auf der Website wird es auch viele Fachbesucherangebote geben. Man wird da eine B2B-Online-Plattform namens Gamescom Biz an den Start bringen, die auf dem Konzept der Marketingkonferenz DMXCO at Home basiert. Die wurde 2020 für ihr Corona-Konzept durchaus gelobt. Und auch die DEFCON und der Gamescom-Kongress sind als Hybridveranstaltung am Start. Ich drücke den Veranstaltern die Daumen, dass das alles klappt, denn wenn die Gamescom 2021 wirklich so irgendwie halb physisch stattfinden würde, das wäre ja schon so ein bisschen zurückgewonnene Normalität. Aber bis dahin vergehen noch viele Monate. Ich bin einfach mal gespannt und drücke allen Beteiligten die Daumen. Embracer-Gruppe füllt die Kriegskassen. Diesmal berichte ich nicht über neue Studioaufkäufe des umtriebigen schwedischen Games-Mutterkonzerns ausnahmsweise. Dafür berichte ich über Geld, das sich die Embracer-Gruppe The Company, formerly known as THQ Nordic AB, formerly known as Nordic Games, kürzlich sichern konnte. Am 18. März teilte die schwedische Holding, der zahlreiche Studios und Publisher in Europa und weltweit gehören, etwa Deep Silver, Koch Media, THQ Nordic, Handy Games und so viele weitere, dass man erfolgreich neues Kapital aufbringen konnte, indem man 36 Millionen neuer Klasse B-Anteile an Embracer ausgestellt habe. Embracer hat also mehr Aktien, mehr Anteile an seinem eigenen Unternehmen ausgegeben. Und zwar direkt an institutionelle Investoren aus Schweden und anderen Ländern, etwa Banken, Pensionsfonds und anderen reputablen Unternehmen, so Embracer. Es habe ein reges Interesse gegeben, die Nachfrage sei höher als das Angebot gewesen, weshalb man sich kurzfristig auch entschlossen habe, 4 Millionen Extra-Shares auszuteilen. Am Ende ging ein Anteil für 210 schwedische Kronen weg. Embracer konnte so 7,6 Milliarden schwedische Kronen an Kapital aufbringen, umgerechnet knapp 747 Millionen Euro. Und wofür füllt Embracer auf diese Art und Weise seine Kriegskassen? Die Pressemitteilung sagt da folgendes, Zitat: Der Erlös aus der Aktienemission wird die Finanzlage des Unternehmens weiter stärken und es dem Unternehmen ermöglichen, seine erfolgreiche Akquisitionsstrategie fortzusetzen, indem es die bestehenden Aktivitäten durch neue Spielepublisher, Entwicklerstudios oder andere Vermögenswerte ergänzt. Die Gesellschaft beobachtet derzeit eine wachsende Zahl potenzieller kurzfristiger Akquisitionsziele, die sie aktiv prüft und bewertet. Zitat Ende. Tja, so schnell wird Embracer nicht lassen, was Embracer am liebsten tut, den Spielemarkt in Europa konsolidieren. Ich bin ja schwer beeindruckt, mit welcher Schlagzahl derzeit Entwicklerstudios auf der ganzen Welt aufgekauft werden. Jeder, der hier irgendwie sein Eisen im Feuer hat, scheint gezwungen zu sein, da mitzumachen. Ich bin gespannt, wie und wo das alles endet. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, bis spätestens in der Magazinfolge 100, nee, bis zur Magazinfolge 99 mal wieder über eine neue Einkaufstour der Embracer-Gruppe berichten zu können. So denn, das war es mit den Magazinthemen für diese Folge. Nun schaue ich noch kurz mit euch auf die Release-Termine der kommenden zwei Wochen. Folgende PC- und Konsolenspiele erscheinen also unter anderem bis 2. April. Und wie immer gilt, alle Angaben sind ohne Gewähr. Am 25. März kommt Yakuza 6 Song of Life endlich auf PC und für Xbox, auch via Game Pass. Das ist der letzte Teil der Open-World-Reihe mit Kazuma Kiryu in der Hauptrolle. Es war damals 2016, als das Spiel ursprünglich erstmals in Japan für die PS4 erschienen ist, ein wenig enttäuschend in Sachen Umfang und Funktionen, da mit diesem Titel damals auf eine neue, modernere Engine umgestiegen wurde und das kostete offensichtlich einige Ressourcen. Dennoch bietet es halt mehr Yakuza und mit Hiroshima einen angenehm unverbrauchten Schauplatz. Dann wäre am 26. März der Großrelease-Tag, unter anderem mit Space Base Startopia. Das ist eine Aufbausimulation, in der wir eine heruntergekommene Raumstation wieder auf Vordermann bringen, illustre Aliens bei uns einziehen lassen und in Echtzeitgefechten Konflikte bestreiten. Das Ganze basiert lose auf dem Retro-Titel Startopia, der 2001 über Eidos erschienen ist. Space Base Startopia kommt für PC, Xbox-Konsolen sowie PS4 und 5. Eine Switch-Version soll später folgen. Am gleichen Tag kommt das neue Koop-Spiel von Hazelight Studios. Die kennt ihr vielleicht noch von A Way Out, diesem Koop-Spiel mit durchweg geteiltem Bildschirm, in dem zwei Spieler je einen Gefängnisausbrecher spielen und die gemeinsam fliehen müssen. Nun, für It Takes Two sucht ihr euch einen Couch-Koop-Partner oder ladet einen Online-Mitspieler ein. Anscheinend gibt es hierfür auch eine Möglichkeit, das mindestens einmal ohne extra Kosten für die zweite Person tun zu können und zockt los. Im Spiel geht es um das Paar, Cody und May, deren Beziehung ordentlich kriselt. Sie werden in eine magische Welt teleportiert, wo sie in Form von Knetmassefiguren allerlei Abenteuer bestehen und dabei ihre Beziehung kitten. Wenn das so wie in A Way Out läuft, dürfte hier Koop wirklich ein zentrales Element sein. Ihr spielt also nicht gleichzeitig, sondern wirklich gemeinsam, müsst einander helfen und miteinander koordinieren. It Takes Two kommt am 26. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Modelle und PC. Und noch ein Spiel am 26.03. Genesis Noir ist sicher das schrägste Spiel in den nächsten zwei Wochen, eines, das so richtig den Indie-Spirit verkörpert. Der für PC, Xbox und Switch erscheinende Titel ist stilistisch und spielerisch sehr eigen. Er bezeichnet sich selbst als poetisches Adventure-Game, in dem man den Urknall aufhalten muss, um die Liebe seines Lebens zu retten. Naja, das ist am Ende ein eher surreales Adventure mit einem markanten, reduzierten Zeichentrickstil, mit Film-Noir-Themen, mit viel Jazz und eher experimentellen Gameplay. Ihr löst weniger klassische Rätsel, als dass ihr mit Umgebungen herumexperimentiert, die teils wie Musikinstrumente auf eure Eingaben reagieren. Und ehe ihr euch es verseht, jammt ihr mit Bassisten oder Klavierspielern zusammen. Und dann geht die seltsame Reise weiter. Wir bleiben immer noch beim 26. März und sehen den Release von Balan Wonderworld für alle Plattformen. Entwickelt von der Square Enix-Tochter Balan Company, die von Yuri Naka geleitet wird, dem Sonic-Erfinder und Schöpfer des Dreamcast-Klassikers Dreams. Und Balan Wonderworld ist daher wenig überraschend ein 3D-Hüpfspiel in einer überbordend bunten Fantasiewelt mit Gameplay, das aus der Ferne sehr an die jüngeren Super Mario-Spiele erinnert. Das Spiel scheint für bis zu zwei Spieler ausgelegt zu sein und wirkt im Trailer sehr bunt und schrill. Es gibt eine Demo-Version für alle Plattformen und die sorgte wohl insbesondere auf der Switch ganz schön für Ernüchterung. Die kam wohl so richtig schlecht an, dass sich die Entwickler sogar öffentlich melden mussten und Besserung gelobten. Na, hoffentlich ist ihnen diese Besserung mittlerweile gelungen. Balan Wonderworld ist ja auch nicht mehr so lange vom Release entfernt. Und dann haben wir noch ein Spiel am 26.03., ein Switch-Exklusivspiel, diesmal Monster Hunter Rise von Capcom. Und das ist kein Spin-Off, kein Remake, sondern ein brandneues Mainline-Monster Hunter-Spiel, halt exklusiv für die Switch. Deshalb nicht ganz so prächtig und ausschweifend, wie Monster Hunter World es war, aber es hat wohl viele Gameplay-Neuerungen aus World übernommen. Etwa die ausgeprägte Vertikalität in den Levels, die jetzt auch nicht mehr in einzelne Sektoren unterteilt sind, auch diese Tools, die man da zum Teil nutzt, wie Greifhaken oder einen tierischen Begleiter, das ist alles auch in Rise mit drin Und in dem Spiel geht's erneut, wie von der Reihe gewohnt, auf die Jagd nach allerlei Monstern, groß und klein. Ihr sammelt dabei Materialien für immer neuere und bessere Rüstungssets und wenn ihr denkt, das Spiel ist geschafft, dann fängt der Endgame-Grind erst richtig an. Neu sind diesmal spezielle Verteidigungsmissionen, bei denen Monster eure Siedlung angreifen und die müsst ihr dann abwehren. Das klingt nach Tower Defense Light. Monster Hunter Rise jedenfalls dürfte mal wieder ein echter Dauerbrenner sein. Die Spielereihe ist inzwischen nicht nur in Japan sehr beliebt und ich find's schön, dass auch die Switch-User mal einen wirklich ordentlichen Exklusivtitel bekommen, der mal nicht von Nintendo kommt. Am 30. März erscheint dann der Final Cut von Disco Elysium und damit auch erstmals eine Konsolenversion des gefeierten Adventures von Studio Zaum. Das Spiel erinnert stark an Planescape Torment in dem Sinne, dass das Detektivabenteuer zwar im Kern ein Rollenspiel ist mit Rollenspielsystemen, aber man bestreitet das gesamte Spiel vor allem, also zu 99%, indem man mit Personen spricht oder mit Briefkästen oder mit den eigenen Stimmen in seinem Kopf. Unser Protagonist ist nämlich so ziemlich am Boden seines Alkoholkonsums angekommen, hat sich den Filmriss seines Lebens zusammengesoffen und kann sich im Verlauf des Spiels mit eurer Hilfe neu definieren. Er kann sich seinen Süchten hingeben oder politischen Ansichten oder seinem Selbstekel. Im Spielverlauf schaltet ihr immer neue Ideen frei, mit denen sich eure Spielfigur selbst identifiziert, sich selbst erklärt, sich selbst erschafft, was sich auf die Gespräche, auf eure inneren Mono- und Dialoge, sowohl auf die zahlreichen Skill-Checks niederschlägt. Denn es ist immer noch ein Rollenspiel, ihr habt Skills, ihr habt Charakterwerte, es ist bloß völlig anders, als ihr das aus anderen Spielen kennt. Es ist ein eigenwilliges Spiel, ein schönes. Und am 30. März kommt halt der Final Cut. Damit werden dann die über 1 Million Worte im Spiel erstmals voll vertont, auf Englisch. Es gibt neue Quests, neue Charaktere, neue Zwischensequenzen, neue Items und Controller-Support. Das Update gibt es gratis für alle Besitzer von Disco Elysium auf PC und wohl auf Mobilplattformen, wo es auch erschienen ist. Außerdem kommt die Final Cut-Version an dem Tag eben auch für PlayStation 4 und 5 raus. Andere Konsolen folgen wohl später. Am 30. März kommt dann auch das neueste Spiel der britischen Shooter-Studios Rebellion. Die kennt ihr von Strange Brigade, Sniper Elite oder ihren Zombie-Army-Horden-Shootern. Nur ist ihr neuer Titel ein Aufbauspiel, kein Shooter. In Evil Genius 2 World Domination seid ihr ein Superbösewicht, plant und betreibt euren Unterschlupf, baut Superwaffen, um die Welt als Geisel zu nehmen, rekrutiert Handlanger und stellt den Geheimagenten dieser Welt fiese Fallen. Es geht also ein wenig zur Sache wie damals bei Dungeon Keeper. Ihr seid der Bösewicht, natürlich mit einem Augenzwinkern und eher lustig als ernsthaft böse inszeniert. Evil Genius 2 kommt zunächst nur für PC. Und am 1. April dann der letzte Titel im Release-Reigen für PC, Xbox und PlayStation, Outriders. Das ist ein Science-Fiction-Third-Person-Shooter von People Can Fly, den Machern von Bulletstorm damals. In den letzten Jahren waren die, nachdem sie von Epic Games gekauft wurden, sehr viel mit Fortnite beschäftigt. Doch nebenher haben sie eben an diesem Titel gearbeitet, der schon deutlich im Revier von Destiny wildert. Eure Spielfigur erwacht nämlich aus einem langen Kälteschlaf auf einem Alien-Planeten, der eigentlich zivilisiert und kolonisiert werden sollte. Doch es herrscht Chaos und wie es sich für Genre gehört, ihr bekommt in den ersten Spielminuten direkt auch Superkräfte. Was dann folgt, ist ballern, Deckung nehmen, Skills benutzen, im Koop aufmerksam zusammenspielen und Synergien nutzen, Loot sammeln, Ausrüstung verbessern. Der klassische As-a-Service-Gameplay-Loop eben. Obwohl die Entwickler betonen ja, dass Outriders gerade kein As-a-Service-Spiel sei. Ich bin gespannt, was sie damit meinen. Ist vielleicht eine vollständige und abgeschlossene Story drin? Oder verzichtet man hier einfach auf ein klassisches Endgame mit Raids und Spezialaufgaben? Nun ja, wer Interesse hat, kann auch jetzt schon eine Demo spielen, deren Fortschritt später auch in die Vollversion übernommen werden kann. Ja, und das war's mit den Release-Terminen. Das war's mit dem The Pod Magazin insgesamt. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr unser Projekt so cool unterstützt. Dafür allerbesten Dank und ich wünsche euch nun ein famoses Wochenende. Hoffentlich ein paar sonnige Frühlingstage und eine geschmeidige Zeitumstellung, die droht am 28. Hört gerne weiter in unsere anderen Podcasts rein und bleibt mir bitte kerngesund. Das nächste Magazin kommt dann, wann kommt das eigentlich? Ich weiß es nicht so genau, da steht Ostern im Weg und der Karfreitag ist ja ein Feiertag. Könnte sein also, dass es erst in der Woche nach Ostern kommt, aber so oder so, es wird eins geben und ich freue mich darauf, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin.